Ein Mann fragt Gott: Gott, warum ist meine Frau so wunderschön? Und Gott antwortet ihm: Ganz einfach, damit du sie liebst. Okay, sagt der Mann, aber Gott, warum ist sie so unglaublich blöd? Und Gott sagt: Damit sie dich liebt. Heute geht es um das Thema Beziehung und ungefähr so machen wir jetzt weiter. Immer wieder, wenn die Frage in den Raum gestellt wird, was machen wir denn als nächstes mal so als Thema in der JG, was sollten wir mal behandeln, dann kommen garantiert zwei Vorschläge. Erstens, lass mal über das Buch der Offenbarung reden. Für die, die das Buch der Offenbarung nicht kennen, da geht es hauptsächlich so um die Visionen am Ende aller Tage, wenn die Welt untergeht. Und das Zweite ist, lass mal über Beziehungen, Ehe und Sex und so alles reden. Ja? Und bei beiden Malen schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und denke mir nur so, bitte nicht. Bei dem Ersten, weil ich eigentlich sagen muss, ich habe eigentlich auch keine Ahnung, was es bedeutet. Was soll ich euch daher erzählen? Das ist halt die Offenbarung, ja. Und bei dem Anderen denke ich mir, nicht schon wieder. Das, naja. Aber ganz offensichtlich ging das den Leuten schon immer so. Das Thema Beziehung war Leuten wohl schon immer wichtig. Wer hätte das gedacht? So wichtig, dass auch die Leute damals, in der Zeit, als Paulus den ersten Korintherbrief schreibt, die den Paulus irgendwie gefragt haben müssen: Du Paulus, wie ist denn das so mit Beziehung, Sex und Ehe und so allem? Und ich weiß nicht, wie Paulus reagiert hat, aber auch so gedacht hat, die Augen verdreht und gedacht, oh, nicht schon wieder. Aber ich weiß drei Dinge. Erstens, Paulus war ein jüdischer Gelehrter. Er kannte sich bestens aus mit der Heiligen Schrift und er wusste ganz genau, was für ein Bild Gott von den Menschen hat, von Mann und Frau und von Ehe, von Beziehung. Zweitens, er wusste, dass die Korinther in ihrem Kreis mit dieser Umsetzung von diesen Vorstellungen von Gott, naja, ich sag mal, Probleme hatten. Im 5. Kapitel des 1. Korintherbriefs spricht er von Unzucht. Unzucht kommt häufig im Neuen Testament vor, auch im Alten Testament. Und im Griechischen steht für Unzucht das Wort Porneia. Und für manche klingelt es da schon, da kommt das Wort Pornografie her. Und Porneia, um das ein für alle Mal auch zu übersetzen, das bedeutet so viel wie alles, was an Sex außerhalb der Ehe stattfindet. Sex vor der Ehe, Sex mit anderen Personen, die gar nicht zur Ehe gehören, Inzucht, Homosexualität, Sex mit Tieren, alles Mögliche. Also ja, man ist nämlich nicht mit Tieren verheiratet. Und in diesem Fall, den Paulus hier erwähnt, ging es so weit, dass ein Mann sogar Sex mit seiner Mutter hatte. Die ganze Gemeinde wusste es und alle haben gesagt, ach so. Keiner hat sich darüber irgendwie, hatte mal was gesagt und gesagt, irgendwie ist das nicht richtig. Und drittens weiß ich Folgendes, Paulus war nicht verheiratet. So, also was wird jetzt ein wandelndes Bibellexikon, das selbst nicht verheiratet ist, zu einer Gemeinde sagen, in der es sexuell drunter und drüber geht? Spannend. Ein bisschen was davon haben wir ja schon gehört und ich möchte gerne nochmal das zusammenfassen, was wir schon im Korintherbrief so entdeckt haben. Magda hatte angefangen vor ein paar Wochen mit der Frage, was wäre, wenn Jesus heute wiederkommen würde? Wäre uns das, was uns gerade so wichtig ist, jetzt dann überhaupt noch wichtig? Und leben wir überhaupt in diesem Bewusstsein, dass Jesus wiederkommen wird? Ich wusste es, geht schief. So, leben wir in dem Bewusstsein, dass Jesus wiederkommen wird. Und die Woche drauf hatte Karin von diesem Leben mit Jesus erzählt. Sie hatte so einen Kreis auf dem Boden, hingelegt und gesagt, ja, so mit Jesus zu leben, das ist so wie in diesen Kreis einzutreten. Und die Frage ist, gehst du in diesen Kreis rein oder bleibst du draußen? An irgendeinem Punkt in deinem Leben stellt sich die Entscheidung, bleibst du draußen oder machst du ganze Sache mit Jesus? Und dann hatte letzte Woche die Kim uns davon erzählt, was es bedeutet, wenn wir in diesen Kreis reintreten. Und ein Begriff ist da immer wieder gefallen und das ist heilig. Und ich möchte diesen Begriff gerne mal so erklären. Was heilig ist, gehört nicht mehr zu dieser Welt, sondern es gehört ganz zu Gott. Heilig ist eine Eigenschaft, die wir uns nicht irgendwie erarbeiten müssen, sondern das wird uns von Gott gegeben. In dem Moment, wo wir in seine Gegenwart eintreten, wo wir mit ihm leben, werden wir heilig. Wer mit Gott in Verbindung steht, wird also geheiligt. Und es ist total wichtig, dass wir diese drei Punkte im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt die Ehetipps mit Paulus behandeln. Jesus kommt wieder. Und wenn wir uns dazu entscheiden, in dieser Erwartung zu leben, dass er wiederkommt, und uns dazu entscheiden, mit ihm zu leben, dann werden wir geheiligt und sollen auch in dieser Heiligkeit leben. Und Ehetipps mit Paulus, das klingt so nach etwas, was außer mir, glaube ich, in diesem Raum keinen betrifft, weil ihr noch nicht verheiratet seid. Aber ich verrate mal so viel, wer diese Ehetipps erst in der Ehe liest, der liest sie bedeutend zu spät. Denn das, was Paulus den Korinthern dazu im 7. Kapitel schreibt, beginnt folgendermaßen. Nun zu den Fragen, die ihr in eurem Brief stellt. Also sie haben ihn angeschrieben, ja, wie ist das so? Ja, es ist gut für einen Menschen, sexuell enthaltsam zu leben. Kurz gefasst sagt Paulus, naja, wo das mit der Sexualität bei euch so völlig aus dem Ruder läuft, dann lasst es doch einfach ganz bleiben. Ein paar Verse weiter sagt er, ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Den Unverheirateten und Verwitweten sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich, unverheiratet zu bleiben. Und man könnte jetzt ja sagen, ja Moment mal, Paulus, du kannst doch nicht einfach das Kind mit dem Bade ausschütten, bloß weil du keine Ische abbekommen hast, brauchst du nicht noch den anderen den Spaß verderben, ja? Und außerdem hat Gott doch selbst gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Im ersten Buch Mose, gleich im ersten Kapitel. Aber Paulus beharrt auf seinem Standpunkt und sagt ein paar Verse später nochmal, dass er es für das Beste hält, wenn ein Mensch unverheiratet bleibt. Okay, Paulus, dann zeig uns doch mal bitte, wie du zu dieser Aussage kommst und wie du sie begründest. Wegen der schweren Zeiten, die uns bevorstehen, halte ich es für das Beste, wenn ein Mensch unverheiratet bleibt. Wenn du eine Frau hast, dann löse die Ehe nicht auf. Wenn du keine Frau hast, dann heirate nicht. Solltest du aber doch heiraten, so ist das keine Sünde. Und auch wenn eine junge Frau heiratet, ist es keine Sünde. Allerdings würde ich euch gern die zusätzliche Belastung ersparen, die mit einer Ehe verbunden sind. Eines ist sicher, das sagt er zu den Frauen wie zu den Männern. Eines ist sicher, liebe Brüder, und mit Brüdern sind immer die Schwestern mit einbezogen, ja? Die Zeit, die noch bleibt, ist kurz. Deshalb sollen die Männer ihre Ehe nicht zu ihrem wichtigsten Lebensinhalt machen. Weder Traurigkeit noch Freude oder Wohlstand sollen jemanden davon abhalten, Gott mit allen Kräften zu dienen. Ich finde es cool, dass ihr schon lacht. Das heißt, ihr setzt euch damit auseinander. Es wird nicht weniger krass, ja? Paulus hat fest damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt. Und er wusste, dass bevor Jesus wiederkommt, dass gerade den Christen schwere Zeiten bevorstehen. Jesus selbst hat seinen Jüngern immer wieder gesagt, dass die Welt sie ablehnen, sie hassen und verfolgen wird. Johannes 15, Vers 18 und folgende, wer das mal lesen will, ist nicht so besonders rosig. Und das ist natürlich nichts, wonach man sich sehnt, worauf man richtig Bock hat. Auch jetzt mal eine richtige Christenverfolgung, das wäre es mal. Da hätte ich jetzt voll, ja, Jesus, mein Leben gehört dir. Da bin ich dabei, ja. Aber es macht einen Unterschied, ob man in dieser Zeit alleine nur für sich Verantwortung übernehmen muss oder noch für einen Ehepartner oder eine ganze Familie. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und er macht deutlich, selbstverständlich ist es keine Sünde zu heiraten. Und ich möchte ergänzen, es ist auch keine Sünde, in eine Beziehung einzutreten. Paulus kann sich ja nicht einfach gegen das stellen, was Gott geschaffen und gesagt hat, ja? Aber genauso selbstverständlich hält er einfach fest, eine Ehe ist mit zusätzlichen Belastungen verbunden. Punkt. Und ich möchte Belastungen gerne mal nicht nur so negativ betrachten, sondern einfach mal als das, was sie sind, nämlich Gewicht. Und Paulus stellt vollkommen zu Recht die Frage, was hat in deinem Leben Gewicht? Was ist dir wichtig? Und ich weiß es von mir selbst und beobachte es bei so ziemlich allen Beziehungen, die ich kenne. Sobald Menschen in eine Beziehung eintreten, bekommt diese Beziehung ganz zentral Gewicht und wird wichtig. Und wenn es nicht so wäre, dann würde auch was verkehrt laufen. Und das weiß auch Paulus. Aber Paulus sieht eine Gefahr darin, dass eine Beziehung nicht nur wichtig wird, sondern wichtiger als alles andere. Wichtiger als meine Beziehung zu Gott. Und ich möchte euch was sagen. Keine Beziehung, keine Ehe taugt als Lebensinhalt. Das taugt nicht dafür. Dafür ist es nämlich nicht gedacht, auch von Gott nicht. All die Freude, die mit einer glücklichen Beziehung einhergeht, aber auch alle Traurigkeit, die unweigerlich mit inbegriffen ist, wenn unser Herz involviert ist, und das ist es hoffentlich, all das steht in der Gefahr, uns davon abzuhalten, Gott mit allen Kräften zu dienen und ihm nachzufolgen. Das steht in der Gefahr. Wer das leugnet, der hat es irgendwie nicht verstanden. Tut mir leid. Ja, Paulus, auch wenn er nie verheiratet war, hat meiner Meinung nach ein realistischeres Bild von Beziehungen und Ehe als manche verheirateten Paare oder einfach Leute, die in einer Beziehung leben. Vielleicht auch schon lange. Und unser Bild von Beziehungen, nach der wir uns so sehen, ist sehr wahrscheinlich sehr, sehr weit von der wirklichen Realität, ich meine auf lange Sicht, entfernt. Ich bin wirklich glücklich verheiratet. Und damit nicht genug. Ich werde dieses Jahr sogar Vater und darauf freue ich mich sehr. Aber wenn ich meine letzte Woche so anschaue und die Umstände, unter denen ich diese Predigt geschrieben habe, dann kann ich mir so ein trauriges Schmunzeln nicht ganz verkneifen. Kennt ihr so? Also ich vermisse ja auch bei den Emojis immer noch einen traurigen, zwinkernden Smiley. Versteht ihr, was ich meine? So ein bisschen so... Ich kann es nicht nachmachen, ja. Aber so fühle ich mich, ja. In der vergangenen Woche ging es Daniela wirklich nicht super. Und durch die Schwangerschaft kann sie momentan auch nicht so gut schlafen. Alles ist anstrengend und der Hormonhaushalt geht drunter und drüber. Und als guter Ehemann, der ich ja gerne sein möchte, will ich das ernst nehmen und Zeit für sie haben. Und das heißt, dass ich manchmal einfach nur neben ihr sitze und schweige, weil Umarmungen oder Worte gerade nicht helfen. Tja, und dann sitze ich da, versuche eine Frau zu verstehen. Eine schwangere Frau. Und das ist ungefähr so wie Minensuchen mit einem Hammer. In dem Moment, wo du erfolgreich bist, knallt's. Bitte versteht mich nicht falsch. Ja? Selbst diese Zeit ist wertvoll und wichtig für unsere Beziehung. Und sie ist auch schön. Wir waren heute beim Frauenarzt und dem Kind geht's gut. Und das ist...
Schön, dass das dein Wochenhighlight war.
Und wir haben... Ach. Aber ich sage euch was. Mein Fokus ist in diesen Momenten auf allen möglichen anderen Dingen, aber nicht darauf, Herr, wie kann ich mit meinem Leben dir Ehre machen? Wie kann ich das umsetzen, was du uns Christen als Auftrag gegeben hast? Und ich höre da so ein bisschen Paulus in meinem Kopf, wie er so sagt, ich habe sie gelacht. Und Paulus fährt fort, ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwerer. Er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seiner Frau gefallen kann. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann eine Frau, die nicht mehr verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker für den Herrn einsetzen als eine verheiratete Frau, die sich um ihre irdischen Verpflichtungen kümmern und darüber nachdenken muss, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Paulus wettert hier nicht gegen Beziehungen, aber er zeigt die klaren Vorteile davon auf, die es mit sich bringt, unverheiratet zu bleiben. Und sein Statement ist, wenn du ledig bleibst, kannst du deine Zeit ganz für Gott einsetzen. Und ich kann ihm zustimmen. Das ist als verheirateter Mann oder als verheiratete Frau in diesem Maße nicht möglich. Es ist nicht möglich. Es geht nicht. Schauen wir uns Petrus an. Petrus, einer der ersten und engsten Jünger von Jesus, der von Anfang bis zum Ende mit Jesus unterwegs war. Kein anderer Jünger wird so häufig erwähnt wie Petrus. Er wusste, wie es sich anhört, wenn Jesus nachts geschnarcht hat. Der wusste, wie Jesus riecht, wenn er ein paar Tage lang nicht geduscht hat. Er ist mit Jesus auf dem Wasser gegangen. Er hat vor Jesus immer als Erster die Klappe aufgerissen. Er hat Jesus verleugnet und dafür wieder von ihm Vergebung erfahren. Er hat ihn als Auferstandenen gesehen und miterlebt, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Ich glaube, dass keiner Jesus als Mensch so gut kannte wie Petrus. Aber soll ich euch was sagen? Er hat es nicht mal geschafft, seine Erlebnisse aufzuschreiben. 2 kleine Briefe hat er geschrieben, die es in die Bibel geschafft haben. Sonst nichts. Alle 4 Evangelien sind von anderen Jüngern geschrieben worden oder von anderen Leuten, die mit Jesus unterwegs waren. Petrus. Und dann schauen wir uns Paulus an. In seinem Eifer hat er versucht, alle Christen umzubringen. Dann erscheint ihm plötzlich Jesus vor Damaskus und sagt, dass er das nicht gut findet. Und macht ihn kurz mal blind. Das war's. Jesus ist Paulus leibhaftig kein weiteres Mal begegnet. Und trotzdem dreht sich ab dem Zeitpunkt die ganze Apostelgeschichte nur noch um Paulus. Und was Gott mit ihm macht, klar. Ja? Wie er die ganze Welt bereist, wie er Gemeinden gründet. Und dann ganz nebenbei schreibt er noch das halbe Neue Testament. Und jetzt ratet mal, welcher von den beiden verheiratet war. Petrus. Und nebenbei, nur so, weil es mir noch aufgefallen ist, an einer Stelle muss Paulus sogar Petrus ermahnen, weil er irgendwas versemmelt hat. Also so viel dazu. Jetzt klingt es vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, dass ich euch hier was von den großen Vorzügen des Single-Daseins erzähle, während ich selbst sehr verheiratet bin. Aber ich lasse mich die letzten paar Minuten nutzen, um euch ein bisschen was von mir zu erzählen. Also schon in der Grundschule war ich eigentlich immer in irgendein Mädchen verknallt. Das blieb auch so, als ich die Schule gewechselt habe. Das Mädchen war dann vielleicht ein anderes, aber egal. Ich habe mich immer, immer danach gesehnt, eine feste Freundin zu haben. Und nein, ich wollte nicht einfach nur das eine. Das hat bei mir zu einem Zeitpunkt angefangen, da wusste ich noch gar nicht, was das eine bedeutet. Und dann kam die Pubertät. Und ich hatte tatsächlich meine erste Freundin und wir sind über SMS zusammengekommen und wir sind dann auch ganz konsequenterweise auch so weit, wir haben uns dann über SMS auch getrennt. Ja, das war nach einem Monat. Okay. Fail. 4 Jahre später hatte ich dann meine erste richtige Beziehung und die hat tatsächlich auch 2,5 Jahre gehalten. Das war also schon nicht einfach mal so. Und ich weiß auch noch, wie sich das angefühlt hat, als diese Beziehung in die Brüche gegangen ist. Ich war ein halbes Jahr ein Wrack. Ich war völlig am Boden zerstört. Und 2 Jahre später bin ich wieder in so eine Beziehung reingerutscht. Die hat aber dann nicht so lange gehalten, es waren irgendwie nur 3 Monate. Und nach dieser Beziehung habe ich so zurückgeschaut auf alles, was da so gelaufen war in diesem Bereich Beziehung. Und da war ich irgendwie so 24, 25. Und ich habe festgestellt, dass diese Beziehungen mich eigentlich nicht weitergebracht haben, nicht wirklich vorangebracht haben. Weder persönlich noch in meiner Beziehung zu Gott. Natürlich habe ich Erfahrungen gesammelt, aber tatsächlich keine, die ich wirklich gebraucht hätte. Und mir ist aufgefallen, dass sie mich vor allem Zeit und Kraft gekostet haben. Das klingt wirklich vernichtend, ja, aber so habe ich es für mich empfunden. Es gibt viele Menschen, die sagen, sie bereuen die Erfahrungen aus verflossenen Beziehungen nicht, weil diese Erfahrungen sie erst zu der Person gemacht haben, die sie sind. Ich kann mich dem nicht so ganz anschließen. Ich bereue die Zeit. Und ich weiß auch, dass mich zu dem machen, wer ich bin, das tut Gott, nicht Erfahrungen. Und das macht er vollkommen unabhängig von irgendwelchen Beziehungen. Auf der anderen Seite ist mir in dieser Zeit aufgefallen, dass die großen Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, meistens außerhalb dieser Beziehung stattgefunden haben. Meine Entscheidung, Jesus den Herrn in meinem Leben sein zu lassen, habe ich allein getroffen. Okay, da war ich auch erst 4. Aber das spielt keine Rolle. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht liiert. Meine Leidenschaft für Lobpreis und Lobpreisleitung war nicht begleitet von irgendeiner Beziehung. Und auch als ich gemerkt habe, dass Gott es mir aufs Herz legt, dass ich mit meiner Musik aus meiner Gemeinde rausgehe, da wo es bequem ist, ja, und mit meiner damaligen Band in Clubs und auf Konzerten spiele, wo keine Christen sind, da hatte ich die Freiheit dazu, weil ich nicht in der Beziehung stand. Und im Übrigen die 3 Kollegen, mit denen ich da unterwegs war, auch nicht. Wir hatten die Zeit, uns, was weiß ich, wie oft in der Woche zu treffen und nachts bis, was weiß ich, wie viel Uhr aufzunehmen oder zu proben. Weil ich keine Verpflichtung hatte. Ich musste keine Rücksicht nehmen auf irgendeine Beziehung. Und ich muss auch sagen, dass diese Zeit rückblickend, wenn nicht sogar die erfüllendste Zeit in meinem Leben gewesen ist. Das ist krass, ja? Und das sage ich, ich habe Daniela die Predigt auch übrigens auch schon vorgelegt. Das ist nicht so, dass ich jetzt das nur sagen kann, weil sie nicht da ist, ja? Tatsächlich, weil ich gemerkt habe, ich bin gerade am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Genau da, wo Gott mich haben will. Und ich mache genau das, was Gott will. Und ich sage euch, das ist das allerbeste Gefühl, was ich kenne. Besser als Sex. Ja, das so lebendig fühlst du dich nie. In keinem Zusammenhang. Das ist das pure Leben. Und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das ich dann mit meinem Mentor hatte zu der Zeit und ihm gesagt habe, es klingt komisch. Und er kannte mich sehr gut. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich überhaupt gar keine Freundin brauche. Und dieser Gedanke, dass wenn Gott der Meinung ist, dass ich ohne Partnerin besser für ihn brauchbar bin, der hat mich plötzlich nicht mehr erschreckt. Meine ganze Sehnsucht war wie weggeblasen. Sondern er hat mich irgendwie freigesetzt. Und er hat mich sogar so freigesetzt, dieser Gedanke, dass ich meinen Job kündigen konnte und einfach in die Schallwerkstatt gehen konnte. Also so eine musikalische, theologische Hochschule. Und dort, wo ich total mit Gott und mir im Reinen war, meine Priorität darauf ausgerichtet habe, dass ich das tun will, was Gott sagt, da habe ich dann Daniela kennengelernt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie geht's jetzt damit? Ich weiß, einige von euch sind in keiner Beziehung, aber sehen sich danach. Und vielleicht bittest du auch Gott darum, dass er dir die super Beziehung gibt. Und das ist so dein sehnlichster Wunsch. Dann hoffe ich, dass Gott heute Abend vielleicht dein Herz dazu bewegt, dass du sagst, vielleicht ist es gar nicht unbedingt das Wichtigste in meinem Leben. Vielleicht sollte das nicht mein wichtigstes Gebet sein. Und selbst wenn du Gott mir sagst, du, ich möchte nicht, dass du in der Beziehung eingehst. Ich möchte, dass du für mich brauchbar bist. Und wenn du dann sagst, wenn du das sagst, Gott, dann ist das okay für mich. Vielleicht bist du auch gerade in der Beziehung und merkst, dass sie dich, wenn du ganz ehrlich bist, sehr, sehr weit weg von Gott bringt. Dann hoffe ich, dass du anfängst, nach einem Weg zu suchen, deine Prioritäten neu zu ordnen. Eventuell ist es sogar an der Zeit, eine Beziehung zu beenden. Und ich habe diesen Prozess auch durch. Und der war nicht schön. Aber es war total wichtig. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Oder du bist in einer Beziehung und du bist dir ziemlich sicher, dass Gott im Zentrum eurer Beziehung steht. Dann will ich und dann will auch Paulus dir kein schlechtes Gewissen machen. Ja? Für uns gilt nur für alle und damit schließt Paulus, oder damit möchte ich damit schließen, Paulus zu zitieren. Ich sage das, um euch zu helfen. Und nicht, um euch zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Ich sage das, um euch zu helfen und nicht, um euch zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. An dieser Stelle, und damit schließe ich, ist es mir noch wichtig zu sagen, dass das, was ich gerade gesagt und erzählt habe, bei weitem nicht alles ist, was die Bibel über Beziehungen und Ehe zu sagen hat. Auch Paulus geht in seinem Abschnitt noch auf viele Punkte ein, tendenziell eher nüchtern und konsequent, ist halt nicht verheiratet, ne? Aber darüber hinaus gibt es noch so viele gute und wunderbare Gedanken, die die Bibel zu diesem Thema weiterzugeben hat. Vieles davon hatten wir vor einiger Zeit auch schon hier im Input behandelt. Heute jedoch soll es mal bei diesem einen Gedanken bleiben. Was wäre, wenn die Freiheit, ohne Partner, ohne Partnerin leben zu können, keine Belastung, sondern eine riesige Chance darstellt? Ich möchte noch mit uns beten. All you need is love. Und scheinbar dreht sich unser ganzes Radio, unsere ganze Filmindustrie, unsere ganzen Klatschzeitungen, aber auch unser persönliches Leben, unsere Facebook-Timelines, unsere Chatverläufe, unser Terminkalender zeigen ein Bild, in dem entweder Arbeit oder Beziehung und Partnerschaft und ja, in meinem Fall auch schon eher einen ganz, ganz zentralen Raum einnehmen. Und Herr, du weißt, wie leicht es geschieht, dass gerade dieser Bereich in unserem Leben die zentrale Rolle einnimmt und du so zu einer Randerscheinung wirst. Und ganz egal, ob das jemanden betrifft, der sich nach einer Beziehung sehnt oder in einer Beziehung ist oder in einer Beziehung war, das kann das Zentrum in unserem Leben darstellen. Aber dieses Zentrum ist nicht fest. Du möchtest, dass sich unser Leben um dich dreht. Auch unsere Beziehung. Du weißt um die großen Herausforderungen und dass das eben wirklich Arbeit ist. Ich möchte dir danken dafür, dass du gute Gedanken über uns hast und dass du uns nicht bedrängen willst, sondern dass du uns helfen willst. Und ich bete darum, dass du auch jetzt durch deinen Heiligen Geist bei jedem Einzelnen auch das anstößt, was vielleicht in diesem Bereich wichtig ist. Und ich glaube, dass hier keiner in diesem Raum ist, für den dieses Thema nicht in irgendeiner Form wichtig ist, etwas mitzunehmen. Und wo du was anstoßen willst. Herr, du willst in unserem Herzen wohnen, du willst an unser Herz ran. Und unsere Beziehungen haben auch ganz viel mit unserem Herzen zu tun. Das ist auch richtig und wichtig. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir dich in unserem Herzen mit unseren Beziehungen versöhnen, beziehungsweise dass du uns mit unseren Beziehungen versöhnst und uns zeigst, wie wir damit richtig leben. Ich danke dir für diesen Abend und bitte für jeden Einzelnen um deine Führung. Amen.